Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön, bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Olivia Helmer-Wollinger. Olivia ist Autorin des Buches Essanfälle AD, vom emotionalen Essen zum persönlichen Wohlfühlgewicht, und sie hat eine Praxis für Körperarbeit und kommt aus Wien. Liebe Olivia, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung und hallo auch an alle Hörerinnen und vielleicht auch an den einen oder anderen Hörer.
Ja, wir haben ein paar männliche Hörer, das ist so, aber die Mehrheit ist schon weiblich. Ich habe gestern in meinen Instagram-Stories das Thema angesprochen, emotionales Essen, und habe der Community erzählt, dass ich mich gerade auf unser Gespräch vorbereite. Und ich war überwältigt über die Anzahl von Rückmeldungen. Ich habe es dir schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich hätte da wie in ein Wespennest getroffen. Und ich würde beim Gespräch so vorgehen, dass ich mir einige Fragen aus der Community dir stellen würde, weil das hat mir selber auch geholfen, so ein bisschen die Perspektive der Hörerin einzunehmen, die im Thema noch nicht drin ist. Und dann würde ich sehr gerne auf ein paar Beispiele aus deinem Buch eingehen, vielleicht auch den einen oder anderen Zitat vorlesen.
Ist das ja, so machen wir das.
Wunderbar. Dann würde ich zu Beginn gleich mit einer Begriffserklärung einsteigen für Leute, die gar keine Ahnung haben. Was ist Emotional Eating?
Ja, ich zögere jetzt gerade ein bisschen, weil es gibt natürlich diese Definitionen nach dem International Code of Disease, und da steht dann, ja, man muss so und so oft Essanfälle haben, das und das tun, und da gibt es eine ganze Liste. Und ich möchte aber nicht diese Liste runterbeten, sondern wenn man emotional isst, also zunächst einmal emotional essen, das tun eigentlich alle. Also ich kenne niemanden, der das nicht tut. Nur, also so in Richtung Essstörung geht's dann, wenn man so schlechte Gefühle damit hat. Also zum Beispiel, wenn man so ein arg schlechtes Gewissen danach hat, wenn man Essanfälle hat und sich danach nicht mehr gut fühlt, wenn man so ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit hat und sich überlegt, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wenn man so hadert mit seiner Figur und sich irgendwie, egal welche Figur man hat, immer zu dick fühlt, wenn Essen immer so ein Thema ist, dass immer so wie ein Supermarkt, wie im Supermarkt ein Geräusch im Kopf läuft, dann sind das alles Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt und dass es nicht mehr so, ja, dass man eben hinschauen sollte.
Und inwiefern gibt es so Glaubenssätze aus der Kindheit, zum Beispiel irgendwie, oder sonst Schokolade macht glücklich, oder auch so diese Hollywood-Filme, die uns vermitteln, dass man bei Liebeskummer sich mit einem Eis aufs Sofa legen soll, also vor allem die alten Hollywood-Filme. Ist das etwas, das dieses emotionale Essen prägt?
Also da kommt es auch immer drauf an. Also es spricht ja wirklich nichts dagegen, wenn man so ein bisschen, ja, weiß nicht, wenn es einem nicht so gut geht und man isst, setzt sich halt gemütlich hin und isst so ein Eis und tut sich da was Gutes damit. Da spricht ja nichts dagegen. Schwierig wird es nur dann, wenn man das, was man dann isst, irgendwie gar nicht mehr genießen kann. Also eigentlich nicht einmal mehr merkt, was man isst. Das heißt, man könnte eigentlich auch Styropor essen und es würde einem nicht auffallen. Hauptsache zuckrig und fett. Und wenn man sich danach dann ganz furchtbar fühlt und aufgedunsten sich fühlt und diese Gedankenkreise anfangen und dieser Druck anfängt, so ich muss doch was ändern und jetzt habe ich schon wieder versagt, dann ist das alles nicht mehr genussvoll, dann ist das alles nicht mehr schön. Und es ist so, dass dann durch das Essen diese Gefühle, die man hat, so kurzfristig getröstet werden, aber eben nicht langfristig. Und dann ist es irgendwie nicht dieses Wohlfühl Schokoladeneis, sondern dann ist es eben etwas, das ja Druck macht und gar nicht mehr schön ist, ja.
Was ich in deinem Buch besonders gut fand, ist, es ist für mich so eine Mischung, du hast ja so Passagen, die so aus deinem Tagebuch sind, und dann hast du sehr viele praktische Übungen, auch aus der Achtsamkeit, was für mich sehr nah war. Und dann hast du auch sehr vieles Wissen zusammengesammelt. Also du hast auch sehr viel zum Thema gelesen und ja, geforscht. Und das fand ich eine super Mischung, weil das ist wirklich so sehr quasi Hard Facts aus der Wissenschaft. Und dann mit deiner persönlichen Erfahrung und auch mit der Praxis. Und was du beschreibst, ist, was bei einem Essenfall genau passiert. Und das wurde auch in der Community, wurde die Frage gestellt, ja, was ist überhaupt ein Essenfall? Und ich würde das gerne kurz vorlesen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, gern.
Und zwar hast du hier geschrieben, während des Essenfalls verlor ich die Kontrolle, ich war wie in Trance, bestand nur aus Verschlingen und Schlucken. Und ich finde, also für mich war es sehr offenbarend, diese offene Beschreibung zu lesen. Und ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil es ist ja so eine journalistische Gratwanderung, wenn man über Persönliches schreibt und erzählt und wann nicht und wie. Und gleichzeitig finde ich das so ein, ja, mir ist es ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, dass wir so diese mentale Gesundheitsthemen enttabuisieren und entschämen. Weil bei mir ist das jetzt schon länger her und ich kann natürlich jetzt sehr gut mit Distanz darüber reden. Auch wenn ich weiß, es könnte auch wieder kommen, weil das Leben ist nicht immer konstant. Erlebst du das auch so in deiner Arbeit mit Klientinnen, dass dieses Thema Scham, dass das ein großes Thema ist?
Unbedingt. Und zwar, da ist so die Scham, ja, also Scham ist ein ganz großes Thema. Also bezogen aufs Essen ist es so diese Scham, ich bekomme es nicht hin. Und alle anderen da draußen bekommen es hin. Also gerade wenn man, scheinbar alle anderen, also gerade wenn man noch sehr viel auf den sozialen Medien unterwegs sind, was man da so präsentiert bekommt, also wenn man noch die entsprechende Blase hat, so, dann sind dann so die perfekten, scheinbar perfekten Mütter, die, also zum Beispiel ja mit ihrem Kind, also so das Kind als Gewicht benutzen und damit Turnübungen machen. Also es gibt sicher Frauen, die das machen und für die das super toll passt, aber zum Beispiel ich persönlich bin keine sportliche Frau und wenn ich sowas sehe, macht es einen enormen Druck und das könnte dann eben auch so Scham auslösen, so, naja, die können das, ich kann es nicht. Die sind gut, ich bin schlecht, das ist so ein Gefühl, so, ich bin als Ganzes irgendwie nicht tragbar. Ja. Und wenn man eben noch sehr in dieser Essspirale hängt, dann hängt man das sehr ans Essen auf. Also im Sinn von, ich weiß doch, ich sollte das und das essen, aber ich habe dann diese Essanfälle mit Zucker und Fett. Und ich weiß doch, ich sollte so und so viel Sport machen, aber ich komme nicht von der Couch weg oder ich kann mich nicht bewegen, weil ich so müde bin. Und da kommt dann das schlechte Gewissen und eben diese Scham. Und in meiner Praxis erlebe ich das auch immer wieder, dass große Scham ist über den Körper. Also zum Beispiel, oft ist eine Frage, ja, was denkst denn du, wenn du diesen Bauch berührst? Und ich erlebe oft, egal wie dünn oder wie dick der Bauch ist, er wird so als so, ja, oft als so sehr schamhaft wahrgenommen, so als eben hässlich, zu dick, zu wabbelig, zu rund. Und so haben viele Frauen so Zonen, also ganz oft ist es der Bauch, sehr oft ist es auch, sind es auch die Oberschenkel und das Gesäß, wo dann ganz große Scham ist, wo man dann immer versucht, das zu verbergen, damit das ja niemand sieht, das Versagen sieht, wenn man zu viel gegessen hat und man eben nicht einen ganz flachen Bauch hat.
Und was passiert, wie wird man diese Scham los? Weil bei mir war das tatsächlich so, dass ich habe dein Buch gelesen und das war wirklich, also ich bin nicht bezahlt vom Ullstein Verlag, ich habe das Buch sogar selbst bezahlt, das ist nicht mal ein Rezensionsexemplar. Aber das war für mich, und ich glaube, das ist sowieso so eine Eigenheit von mir, dass ich sehr viel mit Büchern arbeite. Also ich habe dahin auch viele Bücher und für mich ist wirklich Bibliotherapie ist so ein Ding. Und das war für mich wirklich, als ich das las und einsah, dass es auch anderen so geht, oder? Ist das ein Weg aus der Scham heraus, dass wir sagen, hey, du bist nicht alleine und dass man sich so mit Gleichgesinnten austauscht?
Ja, das hat ja die Brené Brown so schön beschrieben in ihrem Buch, dass Scham geringer wird, wenn man sie anleuchtet. Weil Scham immer, also am besten gedeiht in der Dunkelheit. Und weil du gefragt hast, was man gegen diese Scham tun kann, also die ist ja nicht von heute auf morgen da. Also wir denken ja, also wenn man noch sehr in dieser Essensspirale ist, denken wir, naja, wenn ich jetzt nur gesund, immer nur gesund essen würde, wenn ich jetzt den Körper hätte, den ich wollen würde, dann wäre alles gut, dann wäre ich toll, dann müsste ich mich nicht wieder schämen für mich, aber so ist es leider nicht. Denn die Scham liegt viel tiefer und die hat ja auch einen Ursprung. Also warum schämt man sich denn für sich selbst? Man schämt sich, wenn man irgendwie nicht gelernt hat, dass man gut ist, so wie man ist. Ne? Wenn man irgendwie gelernt oder mitbekommen hat von seinen Bezugspersonen, dass man irgendwie eine Last ist oder dass man mühsam ist, dass man zu hässlich ist, dass man nicht, was weiß ich, nicht gut genug ist und das immer wieder, also nicht einmal gesagt bekommt, aber immer auch mit Gesten, mit Blicken gezeigt bekommt und das über viele Jahre hinweg, ja, wie soll denn der Mensch dann sich wertvoll fühlen? Und ein kurzes Rezept daraus zu kommen, gibt es leider nicht, sondern es ist so, dass man dann lernen muss, sich selbst, ich sage immer, sich selbst Vater und Mutter zu sein, die man gebraucht hätte, dass man das lernt. Also man muss diese Wertschätzung lernen. Wieder.
Schön. Eine Selbstumarmung. Ja. Ich habe auch eine Frage, die sehr oft vorkam von meinen Leserinnen war, wie erkenne ich eigene Muster? Also ist das jetzt wirklich emotionales Essen? Sind das Essanfälle? Und wie, warum mache ich das und wie? Und dazu habe ich eine Übung aus deinem Buch. Die hat mir wahnsinnig geholfen. Ich würde die gerne kurz vorlesen, wenn das in Ordnung ist.
Gern.
Also das war für mich wirklich auch so ein Mega-Learning. Du hast hier... Quasi, du lädst uns ein Tagebuch zu führen über uns selbst, also so wie Erforscherin des Selbst zu werden. Und die eine Übung heißt, ich habe den Drang, mich zu überessen, wenn. Das heißt, wir führen wie so ein kleines Notizbuch bei uns und jedes Mal, wenn diese Lust, sich zu überessen oder emotional zu essen oder zu essen nicht, ja eben nicht aus einem gesunden Impuls heraus, soll man das sich selber beobachten und das notieren. Und ich finde diese Selbstbeobachtung, das ist einfach der Wahnsinn. Und hier gibt es so Beispiele aus deinem Tagebuch und ich habe einfach so ein paar Dinge angeleuchtet, mit denen sich vielleicht viele Hörerinnen und Hörer identifizieren können. Du schreibst dir, mein Essdruck ist da, wenn ich lernen muss, aber mich wieder mal nicht konzentrieren kann, wenn ich bei meiner Familie bin. Oft nachdem ich eine bestimmte Person traf oder wenn die Person G etwas Blödes zu mir sagt. Wenn ich müde bin, aber keine Zeit zum Schlafen ist. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich vor allem gerade meine Zielgruppe, meine Hörerinnen, Mütter, junge Mütter, stillende Mütter sehr gut identifizieren können. Oder auch bevor ich meine Periode bekomme. Also es hat hier ganz viel, ich habe jetzt einfach die aufgeschrieben, die mit mir besonders resonieren. Und ich finde einfach so dieses sich selbst beobachten. Ich glaube, das war für mich auch auf meiner ganzen Achtsamkeitsjourney. Ich habe mich ja so mit der Achtsamkeit befasst, dass ich sogar eine Ausbildung zur Lehrerin absolviert habe. Nur weiß ich noch nicht, was ich damit anfange. Aber diese Selbstbeobachtung, warum ist die so hilfreich?
Naja, irgendwo müssen wir anfangen. Also wenn man so eine Essstörung hat und so Essanfälle, dann verbringt man viel, viel Zeit damit, sich zu denken, warum? Warum? Und dann hätte man so gerne so eine Antwort so auf die Art, okay, du, schau mal her, du hast diese Essanfälle, weil in deinem Leben, als du 4 Jahre alt warst, dass das passiert ist und wenn du es weißt, dann ist sie weg. Aber so funktioniert das leider nicht, weil diese Scham, dieses Essverhalten, das resultiert aus vielen, vielen Ereignissen über viele vergangene Jahre hindurch. Und das macht uns manchmal so ein bisschen wahnsinnig, wenn man sich denkt, oh Gott, wie finde ich heraus, woran es liegt, damit ich das endlich lösen kann. Und ja, und deswegen ist es so wichtig, einmal irgendwo anzufangen. Man muss irgendwo mal anfangen und sich dann so nach und nach weiter buddeln. Und das klingt jetzt vielleicht so, oh Gott, wie lange muss ich das machen? Aber es fühlt sich aber nicht so an, weil man so viele Erkenntnisse bekommt und dann sein Leben schon so auf so vielen Punkten und Ebenen dann verbessert, dass es immer besser wird und dass man dann immer weiter graben will. Und diese Selbstbeobachtung ist deswegen so wichtig, weil die Essanfälle ja da sind, weil irgendwas nicht stimmt im Leben. Und dann merkt man, was nicht stimmt im Leben. Und manchmal ist es so richtig, also nicht immer ist es so direkt, also dass sofort nach dem Ereignis der Essanfall kommt. Also das akkumuliert sich manchmal auch. Also nicht immer kann man so eins zu eins gleich feststellen. Aber zum Beispiel ja mit dieser Freundin. Immer wenn ich diese Freundin traf, musste ich danach einen Essanfall haben. Und da darf dann so ein Alarmglöckchen läuten und sagen, okay, schau da hin, was ist da, was ist da los, was passt da nicht. Also zum Beispiel war es da so, habe ich sie besucht und bin so die Stufen hochgegangen und sie ruft runter, na, du klingst aber heute wieder wie ein Elefant. Und heute würde ich drüber lachen, weil Elefanten sind meine Lieblingstiere und das sind so, so sensible, tolle Wesen. Aber damals, mitten in meiner Essstörung, wo ich mich so als zu schwer, zu plump, zu hässlich und das als Begrüßung zu bekommen, das tut einfach weh. Und das war jetzt nur ein Satz, aber da waren ja dann noch viele Sätze, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin, wenn ich mit ihr bin. Irgendwas stimmt dann immer nicht mit mir. Und ja, und so habe ich dann eben diese Freundschaft damals beendet, was auch sehr schmerzhaft war. Und es war aber gut. Mhm. Dann hatte ich diese Essanfälle nicht mehr.
Wow. Und wie ist das, wenn es nicht eine Freundschaft ist? Also ich habe einen Fall, bei einer Freundin von mir ist es so, dass ihre Schwester, also die Freundin selber ist stark übergewichtig, schon seit klein auf, und ihre Schwester ist sehr schlank. Und in der Familie ist das einfach die Erzählung, aber deine Schwester. Und das wird immer verglichen.
Ja. Also das ist ein großes, großes Thema. Das begegnet mir ganz oft, dass zwei Eltern zusammenkommen, die genetisch ein bisschen unterschiedlich ist, die Frau dick und der Mann dünn. Und wenn die Kinder bekommen und es ganz, also kommt es oft vor, dass das eine Kind genetisch in die eine Richtung geht und das andere genetisch in die andere und dann die Kinder unterschiedlich sind. Ich kannte sogar mal eine Frau, die hatte drei Geschwister und alle drei gingen Richtung schlank und sie Richtung dick. Und dazu muss man halt sagen, weder das eine ist gut, noch das andere ist gut. Nur in unserer Gesellschaft wird halt das Dünnsein sehr, sehr als toll bewertet, als super, als schön. Und es ist schwierig. Wenn man jetzt diesem gesellschaftlichen Ideal nicht entspricht, also dick ist, dann hat man einiges zu tun, um an seinem Selbstwert zu arbeiten. Und da empfehle ich ganz wichtig, dass man sich Mitstreiterinnen sucht. Glücklicherweise gibt es im Internet jetzt schon einige. Also, dass man sich mit dem Dicksein beschäftigt. Zum Beispiel die Anthony Post hat einen Podcast zu diesem Thema, wo sie mit diesen ganzen Vorurteilen gegenüber Dicken aufräumt. Zum Beispiel, dann gibt's noch das Marshmallow-Mädchen, die Katrin Schorn, die hat auch einen Blog und die hat auch auf Facebook eine sehr gute Gruppe, wo man sich austauschen kann. Mhm. Und also, dass man da ein bisschen Selbstfürsorge entwickelt für den Körper, der anders ist, als die gesellschaftliche Norm sein sollte, ne? Bei mir war es ja so, also von meiner körperlichen Konstitution neige ich nicht zum Mehrgewicht. Also ich kann schon zunehmen, aber ich neige nicht zum Dicksein. Nur was bei meinem Körper ist, ich bin sehr groß. Also für meine Generation sehr, sehr groß. Ich bin jetzt 83 und ich war schon mit 14 mit 12 war ich schon jetzt 72. Und ich bin immer herausgestochen. Also man hat mich immer gesehen und ich war auch immer größer als die Burschen in meinem Alter. Und das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Und da kann man nicht, da nutzt nichts zu sagen, naja, die Models sind doch auch groß, ja, das ist doch schön und freudig doch, das nützt nichts, ja, wenn man da so ist und einfach leidet und da etwas, was man nicht ändern kann, dann muss man eben lernen, mit diesen anders als das gesellschaftliche Norm zu sein, zu leben und da auch einen Selbstwert aufzubauen.
Hast du hier einen Tipp für Mütter, die zuhören und für Väter, die zuhören und vielleicht solche Kinder haben? Was kann man da als Eltern?
Also da würde ich ihm auch unbedingt empfehlen, sich zu beschäftigen mit seinen eigenen Vorurteilen. Wir haben alle Vorurteile, also vielleicht nicht alle, aber die meisten Leute, die ich kenne, haben Vorurteile verschiedenster Art. Viele, viele Menschen haben Vorurteile gegenüber dicken Menschen und auch dicke Menschen haben Vorurteile gegenüber dicken Menschen. Diese Vorurteile sind so gesellschaftlich verankert und so fixiert auch in unseren Köpfen. Dieses dick ist faul, dick ist hässlich, dick ist undiszipliniert, dick heißt, dass diese Person nur Fastfood isst und niemals Gemüse. Und das sind alles Vorurteile, die ganz oft nicht stimmen. Es ist auch nicht erwiesen, also die Anthony Post tut das in ihrem Podcast so schön erklären, also die liest sich viele, viele Studien durch, dass es nicht eindeutig bewiesen ist, dass Dünnsein gesünder ist als Dicksein. Und als Eltern empfehle ich einmal, mit diesen eigenen Vorurteilen sich zu beschäftigen und das kann wirklich wehtun, ja, weil wer gibt schon gerne zu, Vorurteile zu haben, weil grundsätzlich sind ja alle Menschen liebenswert und dann zu bemerken, ja, ich habe wirklich Vorurteile, wirklich. Also zum Beispiel, ja, wie geht's mir, wenn ich einen dicken Mensch sehe auf der Straße, was denke ich da, was fühle ich da? Denke ich mir gleich, oh Gott, dieser arme Mensch zum Beispiel, ja, oder was der wohl ist oder so. Und das sind Vorurteile. Mhm. Und da ist mal wichtig, sich mit denen zu beschäftigen. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass man aufhört, vor den Kindern über Figur zu reden, über Körper zu reden. Über, das darf ich jetzt heute nicht essen, weil sonst nehme ich wieder zu, oder Körper überhaupt zu bewerten. Mhm. Dass man sich das abtrainiert. Und das ist sehr, sehr schwer, weil wir das einfach so gewohnt sind. Und dass man halt auch überlegt, wenn ein Kind sagt, na, die ist aber dick. dass man auch überlegt, was man so sagt. Also es ist so, das habe ich gelernt, dass dick ist kein Schimpfwort. Dass man sagen kann, ja stimmt, die ist dick und sie hat auch noch braune Haare und sie hat eine rote Einkaufstasche mit und ein grünes Kleid und vielleicht hat sie eine Katze zu Hause.
Ja. Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall diese Links in den Shownotes verlinken für unsere Hörenden, dass man sich da auf die Reise machen kann.
Was ich auch wichtig finde, ist so auch so seine Blase zu verändern. Also dass man eben schaut, dass man, wenn man auf Instagram, Facebook und so weiter ist, dass man sich mit unterschiedlichsten Menschen verbindet. Also nicht nur mit dem Idealbild der Gesellschaft, also auch jetzt einmal, jetzt sind wir ja nur einmal beim Optischen, sondern eben auch mit Menschen, die eben dem Ideal nicht entsprechen, die aber trotzdem im Leben stehen, was zu sagen haben.
Ja, absolut. Und das, ich denke, das ist auch so die Beauty of Instagram. Es wird ja oft so eben von diesen perfekten Frauen, von perfekten Müttern gesprochen. Und ich bin da auch sehr selektiv in meiner Wahl von Follows. Und gerade ich weiß nicht, ob du die Maddie, die ist auch aus Wien, kennst, Daria. Trage hier übrigens ihren Pulli, ist unbezahlte Werbung, habe ich selber bezahlt. Aber ich finde auch ihren Zugang so schön. Sie hatte dieses Model-Label und da hat sie wirklich unterschiedlichste Frauenkörper und ein Model mit einem Down-Syndrom und dünne, dicke, alle. Und das finde ich so erfrischend und so schön. Ja. Und solche Bilder, solche Diversität in Bildern.
Das soll normal werden. Also nicht, dass wir sagen, wow, ja, die auch, die darf das auch, sondern das soll einfach so normal sein, dass wir da nicht mehr drüber sprechen müssen. Ja. Das ist so unser aller Ziel. Also die in dieser Bewegung sind, wir arbeiten da alle daran, an diesem Ziel, dass das so ist. Ja.
Dass es auch irgendwann Mainstream oder am Kiosk dann ankommt und nicht nur in der selektiven, diversen Instagram-Bubble, absolut. Eine Frage, die auch aus der Community kam, ist, wie merke ich, dass es problematisch ist? Und das hast du schon am Anfang erläutert, diese schlechten Gefühle oder vor allem, wenn ich esse und das schlechte Gefühle auslöst. Was du auch noch im Buch beschreibst, was ich sehr spannend fand, ist diese Regelmäßigkeit der Gedanken, wenn es um die Figur, um das Gewicht, so dieses, ist das schon ein Problem, wenn ich jetzt jeden Morgen auf die Waage gehe?
Die Waage grundsätzlich ist nicht das Problem. Die Frage ist, was das Ergebnis der Waage mit dir macht. Also wenn du dich jetzt auf die Waage draufstellst und es gibt ja heutzutage immer diese digitalen Waagen. Also ich kann mich erinnern, dass mich, wenn die Waage 100 Gramm nur mehr angezeigt hat als am Vortag, dass mich das in eine Katastrophe gestürzt hat, dass mein ganzer Tag erledigt war. Und wenn die Waage so eine Auswirkung hat, dann muss man sich wirklich überlegen, was man mit der tut. Also es gibt nicht so Regeln, so ja, das ist gut, das ist schlecht, sondern man muss immer schauen, was tut das mit mir. Zum Beispiel, ich habe Leute kennengelernt, die haben die Waage mit in den Urlaub genommen, in den Koffer hinein die Waage reingenommen, weil sie es nicht ertragen haben, 2 Wochen nicht das Gewicht zu kontrollieren mit der Waage. Also da, das sind dann schon Momente, wo man dann schon nachdenken darf, ob es da vielleicht also die Waage ist ja eine Bewertung vom Außen. Ich bewerte, dass mein Gewicht heute in Ordnung ist oder eben nicht in Ordnung. Und es geht, wenn man eine Essstörung hat oder in die Richtung Essstörung geht, darum, dass man mehr von dieser Außenbewertung wegkommt und sich von innen heraus fügen kann. Also fühle ich mich gut mit dem, was ich esse? Passt das für mich statt, was sagt die Waage? Okay, ich habe 200 Gramm mehr, das heißt, ich muss anders essen, sagt die Waage. Ne? Also das ist so unterschiedlich. Das eine ist von innen heraus fühlen und das andere ist von außen heraus bewertet.
Kannst du das ein bisschen erläutern, das aus von innen heraus fühlen? Was
du da meinst? Das von innen heraus fühlen ist, dass ich spüre, also immer mehr spüre und merke, was mir gut tut. Also immer mehr Verbindung zu meinem Körper bekomme und dann eben das Essen esse, weil ich merke, ich bin jetzt noch hungrig und dann aufhöre, weil ich merke, ich bin satt und nicht, weil ich die Kalorien gezählt habe, nicht weil ich weiß, ich habe heute in der Früh 200 Gramm mehr gewogen, ich muss jetzt weniger essen, sondern dass ich mit meinen inneren Bedürfnissen, mit meinem Körper verbunden bin. Und das ist auch Übungssache, weil eine Essstörung bedeutet auch, dass wir mit unserem Körper nicht mehr verbunden sind.
Und wie übt man das?
Genau, üben ist ein gutes Wort. Es ist so, dass dieses Nicht-Verbunden-Sein mit dem Körper, das ist auch nicht etwas, was wir tun, weil es so lustig ist oder weil wir uns dazu entschieden haben, sondern das ist auch etwas, was gewachsen ist. Also es kann sein, dass wir das zum Beispiel nie in unserem Leben gelernt haben, mit unserem Körper in Verbindung zu gehen, mit uns selbst, unseren Bedürfnissen. Es kann sein, dass im Leben etwas passiert ist, das uns aus unserem Körper raus katapultiert hat, weil das eben für uns ein Ereignis war, das zu groß war, um zu verarbeiten, zum Beispiel. Es kann auch sein, dass wir viele verschiedene Ereignisse hatten in unserem Leben, wo es besser war, die nicht so genau zu fühlen und deswegen nicht so genau spüren, was im Körper ist. Und wir können jetzt nicht hergehen und sagen, hey, ich möchte meinen Körper spüren, ich möchte Hunger und Sättigung genau spüren, so von jetzt auf dann, wenn wir diese Verbindung nicht haben. Mhm. Das ist ja beim intuitiven Essen ja auch so, dass das Schwierige, ne? Dass man erwartet, dass man Hungersättigung spürt, aber noch nicht mit dem eigenen Körper verbunden ist. Und da geht es darum, eben die Verbindung zu spüren. Und ja, da gibt es jetzt eben auch nicht so einen Trick, sondern es geht so darum, mehr und mehr Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Und das ist auch so, das geht so in Kreisen. Man fängt ja mal irgendwo an und kommt dann immer mehr in die Tiefe. Also ja, also man kann zum Beispiel mit so, je nachdem, wo man gerade steht, ja, man kann auch mit so Basissachen anfangen, dass man mal seine Teetasse in die Hand nimmt und mal schaut, wie fühle ich die zum Beispiel. Oder wie fühlt sich das an, wenn warmes Wasser meine Kehle runterrinnt, wenn ich ein heißes Wasser trinke. So, also es ist immer wieder so, sich selbst eben auch beobachten, mit sich selbst in Verbindung sein und Schritt für Schritt das zu lernen.
Ja, ich finde das ein schönes Beispiel, eben mit dieser Selbstbeziehung. Aber ich glaube, für Leute, die das überhaupt nicht verstehen, ist das oft so schwierig. Ja, was heißt jetzt das, Beziehung mit mir selbst? Oder das war bei mir auch so, ja.
Ich vergleiche das immer gerne mit der Paarbeziehung. Also, weil ich mit mir habe eine Beziehung. Mhm. Und wenn man eine Essstörung hat, dann hat man eine Beziehungskrise mit sich. Und das muss man sich jetzt einmal nur vorstellen, in der Paarbeziehung, dann fällt das vielleicht leichter. Angenommen, es findet ein schwerer Betrug statt oder eine schwere Lüge und man entfernt sich voneinander, wenn man sich nur das vorstellt. Oder auch bei weniger krassen Sachen, man entfernt sich. Ja, was man da dann tun muss, um sich wieder zu finden. Also wenn grobe Sachen passiert sind, kann man nicht sagen, hey, du, weißt du was, ja, lass uns das alles vergessen, wir fangen wieder von neu an, wir lieben uns wieder, vertrauen uns, super. Das funktioniert nicht, das braucht dann auch Zeit, Annäherung, dass man miteinander spricht, dass man miteinander zum Therapeuten geht und Zeit miteinander statt nur nebeneinander. Und so ist es mit uns selbst auch. Also wir sind ja immer mit uns, aber oft nicht mit uns, weil wir 10 andere Dinge tun, wie was ich, auf die Kinder aufpassen, Instagram schauen, Fernsehen schauen, Essen vorbereiten oder sonst was. Und ja, deswegen sind wir zwar die ganze Zeit mit, also in unseren, also wir können uns ja nicht verlassen, aber trotzdem sind wir dann nicht in Verbindung mit uns. Mhm.
Ja, ich habe hier gerade so nach dem Zitat gesucht, das ganz zu Beginn kommt, eben von dieser Seele, die weint, weil der Körper sie nicht hört. Und das wird ja wie so beschrieben, dass eben diese Essstörungen sind oft einfach die Seele, die wahrgenommen werden will und die wir eben nicht hören. Und diese Connection zwischen Körper und Seele, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, hier hat mir die Achtsamkeit, das ist für mich wirklich so ein absolutes Magic-Tool. Also ich finde auch gerade das Beispiel, du hast ja gesagt, diese Zeit mit sich selbst. Und bei mir ist es wirklich, also seit ich Mutter bin, ist dieser Me-Time noch drastischer gesunken. Und ich glaube, die größte Herausforderung, ich finde das immer so schwierig, weil es ist oft so, auch auf Instagram und oder auch auf dem Spielplatz, es gibt so dieses kollektive Beklagen. Ja, es ist einfach alles mühsam und ich habe keine Zeit und das und das. Und ich versuche dann immer so konstruktive Hacks oder Ideen oder irgendwie Lösungen zu finden, kleine Lösungen. Du bist ja auch so ein Lösungsfan. Und eins, um beim Beispiel Kochen zu bleiben, ich habe irgendwann, ich glaube, das war sogar mit dem Dalai Lama, im Interview hat er gesagt, dass er ständig meditiert. Bei allem, was er macht, ist Meditation. Und ich finde es auch so schön, dass wir unser Gespräch hier so langsam führen dürfen, weil das ist auch, ich versuche ganz fest bei mir zu sein. Ich habe am Anfang in den Gesprächen, war ich immer so mega schnell und das. Und ich finde es ganz schön, wie wir das jetzt machen. Und also ich bin jetzt gerade nicht am Meditieren, aber fast. Und beim Kochen ist es tatsächlich manchmal so, dass ich sage, gut, ich gebe jetzt meinen Kindern eine Tony Box und sie können sich jetzt ein Hörbuch anhören. Ist vielleicht pädagogisch jetzt nicht so hochwertig, wie ich mir das, ist ein anderes
Findest
Thema.
Du? Ja. Ich liebe Hörbücher. Ja, aber da sind wir wieder bei der Selbstfürsorge, ja, weil ja. Du hast eine ganz tolle Lösung gefunden und der Kopf sagt dann gleich, na ja, ist das eigentlich so gut? Ja, sollte ich das tun oder sollte ich das nicht tun, ja? Und ja, also das ist eben auch so, dass man eben diese Ansprüche, ja, diese riesen Ansprüche, die man so an sich hat, eben auch, ich muss jetzt bei allem meditieren, was ich tue, ne? Also wenn du es schaffst zu kochen und dann beim Kochen zu sein, das ist so viel Verbundenheit schon mit dir selber, ne?
Genau. Nein, das mit dem, also das einfach, wenn sie schon sehr viele Hörbücher gehört haben oder vielleicht noch einen Film und dann gebe ich ihnen noch beim Kochen noch ein Hörbuch. Aber da sage ich eben ganz bewusst, doch, ich mache das, weil ich dann beim Kochen ganz fest bei mir sein kann. Weil ich versuche dann ganz achtsam die Karotten zu schneiden in meiner Langsamkeit und das kann dann wirklich seinen meditativen Effekt haben, also viel mehr als wenn ich jetzt mich aufs Kissen setze und sage, so, jetzt muss ich meditieren und jetzt mache ich das. Diese Achtsamkeit in den Alltag einzubringen und hier die Beziehung zu sich. Weißt du, was ich sage?
Ja, unbedingt. Das ist ja auch in Instagram. Es ist ja so modern auch, sich im Meditationssitz ablichten zu lassen, der immer so cool ausschaut, so mit diesen Mudras da bei den Armen und bei den Händen. Und dann ist immer irgendeine tolle Natur im Hintergrund, so am Steinabgrund. Mhm. Ja, was ich immer so witzig finde, ein kleiner Abschweif, in Instagram gibt es ja auch so diese, ich glaube, das heißt Instagram in the Wild oder so, wo Leute Instagrammer filmen, während sie so Sachen machen. Ne?
Okay, kenne ich gar nicht.
Immer dann so ganz süß. auf jeden Fall, es ist extrem wichtig bei der Selbstfürsorge, dass man sich's einfach macht. Also, dass man nicht so ein Projekt hat, so die Kinder müssen jetzt 20 Minuten komplett still sein und ich begebe mich auf mit dem Meditierkissen und Ruhe in mir und atme, sondern ja, die Kinder, die kriegen ein Hörbuch, ich gehe kochen und schneide die Karotten. Das ist eben Alltag. Mhm. Und so funktioniert der Alltag. Oder zum Beispiel letztens auch in meiner Praxis, ich meditiere immer vor der ersten Klientin und ich war letztens so unrastig und dann habe ich was anderes gemacht und zwar Musik gehört. Und dann die Musik im Körper gespürt und dadurch eben mich mit meinem Körper verbunden. Also man muss dem Körper auch irgendwie anbieten, was er gerade braucht, statt eben so starr zu sein. Es nützt nichts, die perfekte Meditation im Außen zu leben und im Innern, aber ist man dann erst recht wieder abgekoppelt. Also man kann ganz viel meditieren und nicht mit sich verbunden sein.
Yes, ja, das ist auch seine Ansicht. Und ich glaube, gerade als Mutter ist es für mich wie, es ist eine Motivation, zu mir zu sorgen, weil ich habe zwei kleine Mädchen, die mich dabei beobachten. Und das ist ja das Ding, viele von uns haben es nicht gelernt, wie man diese Verbundenheit, diese Beziehung mit sich selbst hat. Wie weiß ich, was mir gut tut, was brauche ich, was spüre ich überhaupt, meine Gefühle. Und da finde ich das so wichtig, weil ja, oft ist das so wie mit deinem Egoismus verbunden. Was machst du? Du machst das jetzt für dich. Und ich denke dann immer, nein, ich bin jetzt ein Vorbild und sie schauen mir zu. Und bei uns ist es zum Beispiel so, ich habe auch ganz zu Beginn meiner Mutterschaft, weil ich habe früher Yoga gemacht und da war super im Studio, da bin ich abgedriftet und ich konnte wirklich, war wirklich weg und das war so schön. Und dann waren da die Kinder oder das erste Kind und ich konnte das einfach nicht, weil das war immer da. und beim zweiten dann auch. Und irgendwann habe ich angefangen, so zu Hause eben am Morgen auf dem Kissen und die Kinder ruhig. Und dann dachte ich immer, jetzt kommen sie dann rein und so, das ging auch nicht. Und dann habe ich gemerkt für mich so, die Dusche, die 15 Minuten in der Badewanne am Morgen mit geschlossener Türe, mit dem Schlüssel, das ist jetzt mein, das ist jetzt heilig. Und ich glaube mittlerweile, das war ein langer Prozess, bis die Kinder das verstanden haben. Aber ich musste da wirklich sagen, Kids, ich bin einfach jetzt im Badezimmer. Und ich glaube heute, ich glaube, es könnte sogar irgendwie ein Feuer angehen und die würden da nicht klopfen, weil die wissen, Badezimmer ist einfach, da hat Mama ihre Ruhe. Und ich sage ihnen dann auch, ich möchte beim Duschen einfach das Wasser spüren.
Und das Tolle ist ja, irgendwann sagen dann die Kinder, du, ich brauche jetzt Zeit für mich. Also dann merkt man auch so, dass das perfekt sind. Und was ich noch zuvor sagen wollte, wenn man, sagen wir, die ganze Zeit immer bei den Kindern ist und nie für sich sorgt, ich glaube nicht, dass man wirklich die ganze Zeit mit den Kindern ist. Das ist doch unmöglich, dass man nicht an irgendwas denkt, irgendwann abdriftet, dass man keine Lust hat oder so. Dann ist doch besser, man verbringt weniger Zeit mit den Kindern und die aber wirklich zugewandt.
Hm. Absolut, ja. Das ist auch so ein Thema, absolut. Ich merke das auch gerade in der Bubble von Müttern, in dieser bindungsorientierter Bubble, wo sehr stark das Bild propagiert wird, dass man wirklich 24/7 mit den Kindern sein muss.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein mega Missverständnis, das auch so von diesem, das patriarchale Bild der Frau, die einfach ständig die ganze Zeit diese Care-Arbeit machen muss, dass du nur dann eine gute Mutter bist. Und da finde ich, dass da komme ich immer wieder mit dem Beispiel von der Cynthia, die habe ich ganz zu Beginn geinterviewt. Das ist eine Gluckenmama, also die machen Langzeitstillen, die haben Familienbett, die tragen die Kinder, bis die ziemlich spät, also ziemlich alt sind. Aber sie ist nach 4 Monaten wieder zurück in die Berufstätigkeit und sie ist die Hauptverdienerin und sie haben den Mann, der ist zu Hause mit den Kindern. Und die leben das und das ist eben auch bindungsorientiert und einfach von diesem Bild wegkommen, ich muss die ganze Zeit mit meinen Kindern sein, weil es gibt Frauen, also ich kenne Mütter, die sind glücklich, das geht. Und dass man eben auch diese Zeit mit sich selbst und die Beziehung zu sich selbst pflegen kann, entweder wenn man bei den Kindern ist oder eben wenn man was anderes macht, das finde ich sehr wichtig.
Ich habe ja, also ich mache auch Seminare für Frauen mit emotionalen Essverhalten und da habe ich das mache ich gemeinsam mit einer Kollegin, mit der Iris Laster-Vardani und die ist ja gerade junge Mutter und wir unterhalten uns auch gerade viel über Selbstfürsorge und sie hat mir gestern auch das erzählt mit diesem, mit diesem Anspruch, ne? Also so immer achtsam zu sein mit den Kindern, das funktioniert. Also das, ich weiß nicht, wie das, also ich bin ja selbst keine Mutter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und da auch, da kommen so hohe Ansprüche und da kommt auch wieder die Scham ins Bild, weil man liest so viel und denkt sich, ja, die kriegen das doch alle hin und dann diese ganzen Tipps, was man alles so tun soll. Und die alle kriegen das hin und das sind ja so tolle Tipps und ich schaff's schon wieder nicht. Und da kommt dann wieder die Scham, dieses Schlechtfühlen. Und da kommt dann wieder das Essen dann hinein, dass man das dann eben braucht, um das wieder auszugleichen.
Und du schreibst in deinem Buch auch so schön, ich zitiere, wie in jeder anderen Beziehung ist es völlig normal, dass die Beziehung zu uns selbst nicht jeden Tag gleichermaßen innig ist. Das war für mich auch so ein Wow-Moment.
Es ist ja, glaube ich, es herrscht so, dass, also ich hatte dieses Bild, ja, wenn ich keine Essstörung mehr habe, wenn ich dann eins bin mit meinem Körper und dann essen tue, was mein Körper nur will, also heute nennt man das intuitives Essen, dann wäre ich jeden Tag, also da war dieses Bild vom Stephansplatz, habe ich im Buch beschrieben, also das ist der größte Platz in Wien, da habe ich mir so gedacht, ja, ich gehe über den Stephansplatz und alle Leute sehen, wie gut drauf ich bin, natürlich mit Minirock und alle lächeln mir zu. Und so, und dann war ich irgendwann einmal dann Jahre später, wo in der schon hinter mir war am Stephansplatz, haben wir gedacht, siehst du, interessant, das ist jetzt irgendwie ein völlig normales Leben, ja, und nicht so wie in einem Hollywood-Film, dass ich da durchschreite und alle fangen an zu singen oder so. Also Das Leben ist ganz normal gezweiter. Der Unterschied ist, dass man anders mit den Herausforderungen umgeht. Also die Herausforderung ist ja immer noch da. Nur sind wir, wenn wir durch die Essstörung durchgegangen sind, besser reguliert. Also unser Nervensystem ist besser reguliert. Wir haben viele Sachen aufgearbeitet. Die Trigger sind weniger geworden. Deswegen können wir mit vielen Situationen besser umgehen. Und wenn Situationen daherkommen, die schwierig für uns sind, haben wir dann auch gelernt, Hilfe zu holen. Und wir regulieren uns dann aber auch nicht mehr mit dem Essen. Weil man merkt irgendwann mal auf dem Weg, dass wenn ich jetzt eine Sorge habe und ich esse 5 Stück Kuchen, geht es mir nachher nicht besser. Und im Kopf weiß man das ja, aber es muss der Zeitpunkt kommen, dass man das spürt. So, das hat mir jetzt nichts gebracht. Keine Lust, keine Befriedigung, kein gar nichts. Ich fühle mich nur noch schlechter. Und das ist das einer der wichtigsten Turning Points in der Essstörung, dass man richtig körperlich spüren kann. Das tut mir nicht mehr gut. Und dann kommt der nächste wichtige Zeitraum, nämlich dieses, okay, und was jetzt? Was stattdessen? Das ist dann immer noch so eine sehr herausfordernde Phase. Wo es gut ist, wenn man Begleitung hat, weil es ist nicht so, na gut, dann lege ich mich halt ins Bad und entspanne mich, ja, was diese Zeitungen immer so schön vorschlagen, sondern es ist umfassend, also wie sorge ich für mich, auch jenseits von Problemen, wie beruhige ich mich, weil es entstehen ja jeden Tag Situationen, wo man irgendwie aufgeregt ist oder nicht weiß, wie man tun soll, da braucht man auch gar keine großen Probleme dazu.
Wie kommt man, ja?
Also, ich wollte nur sagen, weil oft ist so, ja, was war denn bei dir das Ereignis, wo du dann, wenn man so eine Essstörung hat, also bei mir war das so, dass ich immer so gewartet habe auf dieses eine Ereignis, ja. Dann hat es Klick gemacht. Auf das habe ich gewartet und das ist nie gekommen. Und ich habe auch keine einzige Klientin gehabt, bei der es Klick gemacht hat und zack und anders war's. Das ist ein Prozess. Und darauf muss man sich einstellen und am Anfang macht einen das vielleicht mutlos, weil man sich denkt, ach Gott, das dauert jetzt noch so lange. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, man empfindet es nicht so, weil sich dann so viel ändert und das so interessant und spannend ist und man dann einen Schritt nach dem anderen geht und dann gar nicht mehr anders kann.
Wie meinst du hast darauf gewartet, dass es Klick macht?
Also was dass war es Klick macht und ich bin geheilt. Ja. Dass ich irgendwie zu einem Meister gehe, der sagt mir ein Wort oder er greift mich kurz am Kopf an und dann ist es Klick und ich bin eins mit meinem Körper, liebe mich und habe keine Essanfälle mehr. Oder habe dann das Wunder gefunden, wie ich endlich dann die Kilos, die ich loswerden wollte, losgeworden bin. Und den perfekten Lebenswandel, so Klick.
Ja, ja. Aber du schreibst in deinem Buch ja auch ganz klar, was sehr schön ist, es geht vorbei. Also du gibst das Versprechen, dass man es kann aufhören. Das fand ich sehr ermunternd.
Es kann aufhören. Es gibt halt leider auch Leute, die eine chronifizierte Essstörung haben. Aber auch da gibt's Hoffnung. Denn man kann immer eine Verbesserung bewirken. Und eine Verbesserung kann es auch sein, dass man lernt, mit der Essstörung zu leben und mit ihr umzugehen.
Ja. Du hast vorhin von diesem Turning Point erzählt. Wenn man einsieht, dass es einem eben nicht gut tut, dieses eine Stück Schokolade zu viel oder das 5. Stück Kuchen hilft nicht bei der Gefühlsverarbeitung. Wie kommt man zu diesem Turning Point?
Haha, das ist eine gute Frage, indem man immer wieder, das ist eben auch nicht so, du musst jetzt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern es ist ein wiederholtes sich mit dem Körper verbinden. Und ich glaube auch, wenn man sehr von seinem Körper weg war, dass man unbedingt auch Hilfe braucht, um das zu tun. Weil wenn man sich nicht spüren kann, dann ist es so, wie ich versuche, eine neue Sprache zu lernen, habe aber kein Wörterbuch. Dann habe ich irgendein ein Textbuch und denke mir, ich will das lesen können und kann es nicht lesen. Dann brauche ich erstmal einen, der mir das ein bisschen erklärt, der mir die Vokabeln beibringt. Und deswegen ist es gut, wenn man sich jemanden sucht, der eben einen da begleiten kann, der idealerweise eben selbst der verkörpert ist und der die entsprechende Ausbildung hat. Und wenn man Essstörungen hat, ist es auch gut, wenn man sich Psychotherapie holt. Oder in Deutschland gibt es ja auch die Heilpraktiker, Psychotherapie, also Leute, die eben ausgebildet sind, damit zu arbeiten.
Was mir sehr geholfen hat, war die Einsicht, das war wirklich auch eins meiner Hauptlearnings, dass diese Esssucht, in welcher Form auch immer, dass man sie hat, dass sie eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Also, dass sie uns in bestimmten Phasen, schweren Phasen unseres Lebens quasi wie so ein Balken ist, der uns am Leben hält. Und du beschreibst in deinem Buch diese Story mit diesem Balken und diesem Fluss. Magst du diese für unsere Hörerinnen, du musstest sie sicher schon ein paar Mal erzählen, aber dass man das hier einfach auch mal gehört hat.
Das ist aus dem Buch von der Anita Johnson, die mit dem Mondlicht, die Frau, die Mondlicht da ist. Genau. Und die vergleicht die Essstörung eben so, das erste Mal ist so, dass, also da ist eine Person, die ist im Wasser und die ist fast dabei unterzugehen. Also das ist so, wenn man das aufs Leben bezieht, ja, das Leben irgendwie, ich halte mein Leben nicht mehr aus und ich weiß aber nicht, wie ich tun soll, wie ich das ändern soll. Also manchmal ist es so, dass der Job nicht passt, die Beziehung nicht passt, manchmal weiß man noch einfach gar nicht, was passt, nicht passt. Und man denkt, mein Leben ist doch eh in Ordnung, aber irgendwie spürt man, das Leben ist nicht das, was es sein sollte und was tue ich? Und dann kommt dieser Balken daher im Wasser. Und an den krallt man sich dann an und das ist eben die Essstörung. Und dann hat man eine Hilfe. Und weil wenn man irgendwie nicht weiß, wie man ein Problem lösen kann, sucht sich der Geist ein anderes Problem und die Essstörung ist ein Problem. Und man kann wirklich den ganzen Tag sich damit beschäftigen, was habe ich gegessen, was werde ich essen, wie kann ich abnehmen. Und damit ist man von seinen Problemen abgelenkt. Und das ist so eine Hilfe schon fürs System, es ist eine Hilfe. Und irgendwann schnallt man dann, dass das irgendwie nicht die echte Hilfe ist und dann denkt man sich, ja super, dann jetzt habe ich es kapiert, jetzt brauche ich das nicht mehr, jetzt schwimme ich ans Ufer und man kann aber noch nicht schwimmen. Also bevor man diesen Balken loslassen kann, muss man einmal seine Muskeln, also seine Seelenmuskeln ein bisschen trainieren. Das heißt, in dem Bild von Anita Johnson, dann schwimmt man um den Balken herum, 1, 2, 3, 10 Mal, 100 Mal, 1000 Mal, und dann hat man genug Muskeln und dann schafft man es ans Ufer. Dann kann man die Essstörung Schritt für Schritt loslassen. Also man kann nicht sagen, Essstörung, super, danke, dass du mir geholfen hast, tschüss. Sondern man muss Schritt für Schritt eben diese Muskeln. Und darum gibt es eben nicht diesen Rat, so mach jetzt 1, 2, 3, sondern zum Beispiel dein Beispiel mit dem Karottenschneiden. Ja, das klingt so banal und das ist aber so ein Riesending, wenn man sich die Zeit nimmt, die Karotte in Ruhe zu schneiden. Mhm. Ein anderes Beispiel bei jungen Müttern ist zum Beispiel auch sich die Zähne zu putzen. Mhm. Also nicht nur husch, husch, sondern schnell, schnell, sondern ja, so wie es halt gehört.
Ne? Mit diesen Stochern und mit der Zahnseide sogar.
Genau, ja. Ja. Also so, und das sind große Sachen. Und da kommt auch wieder so die Scham ins Spiel. So, naja, was habe denn ich schon wieder gemacht auf meinem Heilungsweg? Habe nichts gemacht. Aber das sind große Sachen. Mhm. Also wir müssen wirklich lernen, das eben auch anzuerkennen. Also das heißt zum Beispiel auch gelebte Selbstfürsorge, dass man sagt, hey, ich habe es geschafft, die Karotte in Ruhe zu schneiden. Mhm. Toll. Das hat mich jetzt ein bisschen entspannt. Jetzt kann ich wieder auf meine Kinder zugehen. Und ja, ich habe was für meine Grundhygiene getan. Mhm. So, toll. Ja. Ja, das sind so die Schritte eben weg von diesem emotionalen Essen als Ersatz hin zu, ich sorge für mich. Und das ist in einem Schritt noch an. Es fängt an mit dem Zähneputzen, geht dann zu den Karotten. Das nächste ist dann vielleicht, dass ich irgendwann einmal Nein sag, wenn ich früher mal Ja gesagt habe. Und so geht's eins nach dem anderen immer weiter und dann liest man ein Buch und denkt sich, probier ich aus. Dann geht man zur Therapie oder eben zur Körperarbeit und erfährt dann wieder was Neues und so geht's dann immer weiter, Schritt für Schritt.
Ich finde auch, also das mit dem Nein sagen ist ein großes Thema. Was ich aber auch sehr spannend fand, ist das Thema sich selbst verzeihen. Und du beschreibst ja in deinem Buch, dass wenn man so einen Fressanfall oder einen Essattacke hat, dass man dann versucht, sich das zu erlauben und zu sagen, okay, ist gut, Körper, ich höre dich, du brauchst das jetzt. Aber ich glaube, du schreibst so, eine Regel ist einfach immer im Sitzen. Also, dass man sich hinsetzt. Und ich glaube so, dass das höchste Level, das du dann beschreibst, ist so, dass man sich vielleicht sogar eine Kerze anzündet und all diese Packungen so auf dem Tisch und wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt ganz bewusst und nicht so eben versteckt im Geheimen, wie das sehr oft.
Und dieses, es geht ums Bewusstsein. Genau. Also es, also auch da die Ansprüche. Also wenn man so ein kleines Baby hat, ist es auch so, dass man manchmal nicht sitzen kann, weil zum Beispiel das Baby es braucht, dass es in der Trage ist und bewegt wird, damit es schlafen kann. Manche machen das auch das halt. Dann ist man halt im Stehen, aber es geht so ums Bewusste.
Genau. Warum, das kam auch aus der Community, die Frage, warum kommen diese Essanfälle vor allem abends?
Die kommen am Abend, weil dann irgendwie die Tagesaufgabe erledigt ist, die Kinder schlafen, der Job ist erledigt und dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein, die Aufgaben sind hinter uns und dann fängt der Geist an. Und dann, oder auch die Gefühle, dann kommen auch die Gefühle, weil wenn man den ganzen Tag beschäftigt ist, dann ist man irgendwie entfernt von seinen Gefühlen und am Abend kommen die dann wieder daher. Und wenn man noch nicht gewohnt ist, seine einzelnen Gefühle zu identifizieren, wenn man das noch nicht gelernt hat, dann kommen die als Riesenball daher. Und diesen Riesenknäuel zu lösen, ist so schwierig und da hilft Essen. Essen beruhigt, Essen lenkt uns ab, Essen gibt uns ein neues Problem, weil also unser Hirn braucht immer Probleme. Dies lösen kann, dafür ist unser Hirn ausgerichtet. Und das ist ein schönes Problem, mit dem man sich schön beschäftigen kann. Das ist so eine Ablenkung. Dann das Essen selbst, also wir essen ja dann meistens Fett oder Zucker. Das ist auch etwas, was so irgendwie so beruhigend ist. Und deswegen ist es am Abend. Am Tag hat man schlicht gesagt keine Zeit dafür.
Genau, ja. Ja, story of my life. Wenn wir schon bei den Gefühlen fühlen sind,
jetzt weiß ich, was ich sagen wollte.
Ja.
Das habe ich mir die ganze Zeit überlegt. Ich habe nämlich, wollte noch was sagen, und zwar, weil du gesagt hast, diese Selbstverzeihung. Ja, das Selbstverzeihen. Das beobachte ich in meiner Praxis für Körperarbeit bei der Rosenmethode immer wieder. Das ist so ein Turning Point, wenn die Klienten weinen, weil sie verstehen, wie sie mit sich selbst umgehen. Da kriege ich jetzt auch die Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das ist immer so berührend, weil dann kann anfangen eben diese Milde zu sich selbst, dass man sich nicht mehr so böse ist, wenn man was nicht schafft oder nicht hinkriegt, sondern dass man mild zu sich ist und sagt, ja, ich habe das nicht hingekriegt. Oder weil wenn man sagt, so das Wort Stilldemenz, ja, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht 100% leisten, nicht einmal 80. Ist okay, sei milde zu dich. Also das ist auch ein bisschen so Selbstvergebung. Also das ist auch so ein ganz wichtiger Schritt.
Absolut, ja, das war bei mir auch eben dieses Selbstmitgefühl, dass man wie versteht, hey, eigentlich der wichtigste Mensch, der dir am meisten in deinem Leben helfen kann, ist jeden Morgen im Spiegel im Badezimmer. Da ist er. Hast du hier ein Beispiel aus der Praxis von einer Klientin, das du gerade im Kopf hast?
Zum Weinen, das habe ich ganz oft erlebt. Ja. Das habe ich, ja.
Und wie bringst du sie dazu? Ist das durch Sprache oder?
Das ist eben der Prozess auch der Begleitung. Das ist jetzt auch wieder nicht so ein Knopf, den man drücken kann. Es ist so. Also das ist ja das, was man als Begleiterin mehr lernen muss über Jahre. Also, dass man lernt, man kann Leute nicht zu etwas bringen, sondern man kann sie begleiten und sie geben dann das Tempo selbst. Also ich kann jetzt nicht sagen, was ich da tue, im Sinn von zuerst muss man das und das und das, sondern es ist so ein längerer Prozess, dass sie sich immer mehr spüren und dann kommt vielleicht plötzlich der Gedanke, ja, wie ich mit mir umgehe. Also manchmal kommt es auch über die Kinder. Also zum Beispiel, dass sie sich bewusst werden, was sie alles für die Kinder tun und für die Kinder für sich sorgen und so und dadurch manchmal eben schauen, okay, was machst du für dich? Oder dass man das klingt jetzt alles so platt irgendwie. Aber das ist jetzt nicht so linear, aber dass man dann irgendwann mal merkt, was tue ich eigentlich für mich? Was wurde eigentlich vor allem für mich getan? Wie waren meine Eltern eigentlich zu mir? Was habe ich da bekommen und wie führe ich das jetzt mit mir selber fort? Und das ist so eine, das ist auch keine Erkenntnis, die über Nacht kommt, auch kein Klick, sondern so auch so ein Prozess, dass man da immer wieder hingeht, was war eigentlich mit mir, wie ging es der kleinen, meinem kleinen inneren Kind, also das war ja damals, also kein inneres Kind, sondern wie ging es mir als Kind damals, ja, war ich alleine, wie ging es mir? So. Also es ist der Prozess sehr milde gegenüber sich selbst.
Was ich sehr eindrücklich fand in dem Buch, war dieser Vergleich mit der Biene und der Autobahn. Und da vielleicht um an das Thema anzuknüpfen, sich selber spüren, die Beziehung mit sich selbst. Kannst du das mal nacherzählen? Also dieser Vergleich mit der Biene und der Autobahn und sich selbst spüren, was das genau ist?
Ja, also es ist so, das Beispiel mag ich auch so gerne, weil irgendwie so die Gedanken sind ja so wie eine Autobahn, ja, die rasen durch den Kopf so wum. Und am Anfang ist es so, wenn man noch nicht mit sich verbunden ist, dann sind diese Gefühle, die man hat, das ist so ganz leise. So wie eine Biene, die summt auf der Autobahn und die hört man eigentlich nicht, weil so geht, weil es eben so laut ist, das Auto. Und die Biene, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du sitzt in deinem Arbeitszimmer und da ist keine Musik, kein Autolärm und nichts, ist diese Biene ziemlich laut. Also die kann man ziemlich gut hören. Also es geht darum, dass man so diesen Autolärm reduziert, damit man eben wieder mehr diese Biene also hören kann, das heißt mehr seine Gefühle hören kann, mehr seine Bedürfnisse hören kann. Und dieses Autobahngeräusch zu reduzieren, das ist auch ein bisschen Training, dass man seine Gedanken ein bisschen reduziert, also das kann man eben mit so Achtsamkeitsübungen machen. Was auch hilft, ist eben in Therapie gehen, weil dass der Kopf so viel denkt, das ist auch eine Schutzfunktion, dass wir uns nicht so gut spüren können. Also, und was auch hilft, ist Körperarbeit, damit eben das Nervensystem sich beruhigt, weil wenn man eine Essstörung hat, dann ist es so, dass das Nervensystem in Aufregung ist, meistens in ständiger Aufregung. Und deswegen ist auch der Kopf so in Aufregung. Und das alles kann dann dazu führen, dass der Kopf dann ruhiger wird und dann kann man mehr dann ist es leicht, in Beziehung zu sich zu gehen. Also auch hier wieder, der Kopf ist nicht schlecht. Wir brauchen den ganz unbedingt, damit er uns auch unsere Gefühle erklären kann, damit er ein Buch lesen kann, damit er damit er nach einem Therapeuten suchen kann. Aber es ist wichtig, dass wir Kopf und Körper ins Boot holen miteinander.
Und ich finde eben dieses Kopf und Körper und diese Beziehung zu sich selbst, ich finde, das klingt immer so abstrakt. Was mir da auch geholfen hat, ist so seinen Körper zu kennen und auch sein Hungerverhalten zu kennen und das zu beobachten. Du beschreibst dieses Grasen. Das war sehr hilfreich, weil das ist tatsächlich auch etwas, das ich im Alltag viel gemacht habe und heute manchmal auch. Kannst du erklären, was das genau ist, das Grasen?
Das Grasen, das ist ja auch wieder interessant, weil wir eben am Anfang gesagt haben, dass es eben diese Definitionen zum Beispiel nach International Code of Disease gibt. Das Grasen ist dort, soweit ich weiß, nicht beschrieben zum Beispiel. Deswegen finde ich ja, dass man eben eine Essstörung oder ein gestörtes Verhältnis zum Essen eben nicht so an Kriterien festmachen soll, sondern wie man sich fühlt damit. Und dieses Dauergrasen ist quasi, man führt sich dauernd irgendwas zu, eine Nuss dort, ein Käse da, halt was da halt so rumliegt. Und das ist so ein sich ständig stopfen. Das heißt, der Körper hat eigentlich nie Gelegenheit zu verdauen, den Prozess des Essens abzuschließen. Und da fühlt man sich irgendwie so immer so, ja, weiß nicht, gestopft irgendwie. Ist ein komisches Wort, aber so irgendwie so immer, ja, nie verdaut einfach. Mhm. Und es ist auch sehr unachtsam, ne? Also man macht das ja meistens im Stehen, im Gehen, wenn man mal in der Küche mal schnell was holt oder so, so nebenbei, und dann kriegt man gar nicht mehr mit und am Abend könnte man eigentlich gar nicht mehr sagen, was man alles gegessen hat, also sehr unbewusst. Und deswegen, und dadurch, dass es so unbewusst ist, kann man auch merken, das wird irgendeine Funktion haben. Das ist nicht mehr eine Lust, es ist kein Hunger. Also insofern hat es eine Funktion und deswegen wäre es gut, da hinzuschauen. Was ist denn da? Was ist denn da, wenn ich in die Küche gehe und mir schnell ein Käseblatt, eine Nuss oder was auch immer nehme? Was fühle ich jetzt eigentlich gerade? So kurzen Stopp zwischen Reiz und Reaktion. Das ist eine der wichtigsten Sachen, dass man nicht sofort hingreift, sondern vielleicht es irgendwann einmal schafft, kurz was fühle ich denn jetzt? Wenn man das geschafft hat, ist das so ein mega Riesenerfolg, auch wenn man es 100 Mal nicht kann. Mhm. Dieses eine Mal, und wir sehen dann oft diese 99 Male, wo es nicht klappt, aber dieser Schritt, das ist so enorm, das ist wie wenn ein Kind anfängt zu krabbeln oder dann aufsteht. Ja, so groß ist dieser Schritt.
Wie war das bei dir noch? Weißt du noch? Warum hast du gekrasst?
Ist es so die Frage, so warum hatte ich eine Essstörung? So, also okay. So, weil eigentlich ist das so die Frage. So.
Wow, okay. Also wenn du das beantworten magst, wenn das nicht so.
Die Frage ist groß. Es gibt nicht, dass ich sage, okay, naja, weil meine Bezugspersonen haben dieses und jenes. Es ist so, also ich habe lange Zeit auch gebraucht, herauszufinden, was eigentlich war, warum ich so gestört war. Also ich mag ja das Wort gestört übrigens. Also in Wienerisch sagt man ja der Gestörte. Und ich habe dieses Wort für mich aber so ein bisschen anders in der Aussprache, nämlich ich sage, ich wurde gestört in meiner Entwicklung. Ich war gestört. Mhm. Ich bin gestört worden. Das hat für mich so einen ganz logischen Klang irgendwie. Deswegen benutze ich das gern. Also es waren vielerlei Sachen. Einmal, dass ich sehr sensibel bin und mir der Umgang mit Gefühlen nicht beigebracht wurde. Dass ich schon früh, also dass ich nicht mitbekommen habe, dass ich liebenswert bin, einfach nur, weil ich existiere. So basale Sachen. Und dann halt auch viele Ereignisse. Die kommen auch dazu, so, was weiß ich, da sagt einmal eine Ballettlehrerin, dass ich ausschaue wie ein weißer Mehlsack. Oder so Dinge kommen dann halt dazu und die kommen dann alle, die fallen dann alle auf ein fruchtbares Beet. Wenn ich Selbstvertrauen hätte und jemand sagt es zu mir, denke ich mir, ja, die spinnt, ja. Aber wenn dann schon das Beet quasi geackert ist und das fällt drauf, dann kriegt das Wurzeln. Und so ist eins nach dem anderen. Und ja.
Aber ich glaube, so dieses Grasen, das kann ja auch im Alltag, also wann zählt das zur Esssucht und wann ist das noch so, ach, dann habe ich hier noch ein paar Nüsschen geschnappt und mir so.
Es kommt darauf an, wie was für ein Leidensdruck du hast.
Sind wir wieder bei den Gefühlen.
Also jetzt, wo ich mit meinem Körper verbunden bin, kann ich dir sagen, wenn ich grase, geht es mir nicht gut. Das hat jetzt nicht zu tun, ob ich jetzt zunehme oder nicht, sondern es ist so nebenbei, es macht keine Lust für mich. Also weil ich schmecke nicht richtig, was ich esse. Also es ist für mich verlorene Liebesmühe, sagt man. Ne? Es hilft mir nicht, mich besser zu konzentrieren bei der Arbeit. Mittlerweile. Und das macht mir ein komisches Körpergefühl, weil mein Körper braucht einfach ein paar Phasen, wo er verdauen kann, wo ich dann wieder Hunger habe und mich aufs Essen freue. Also so. Ja, aber vielleicht gibt's auch Menschen, denen das gut tut. Also es hängt vom Leidensdruck ab.
Ja. Was ich für mich auch sehr spannend fand, um meinen Körper, meinen Hunger kennenzulernen, war das Konzept von diesem summenden Essen und vom zuwinkenden Essen. Also das Summende ist ja das, woran wir denken, ohne es zu sehen. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie seit Tagen Lust auf, keine Ahnung, geräucherten Tofu habe, obwohl ich ihn nicht irgendwie in der Werbung sehe oder im Kühlschrank. Und das Zuwinkende ist, wenn die Kinder etwas nicht fertig gegessen haben und ich esse das einfach mal auf. Also es macht keinen Sinn, aber ich esse das. Oder wenn irgendwie du hast es auch beschrieben, dass so im Büro, wenn jemand in die Ferien geht und dann einfach so eine Schachtel Pralinen bringt. Warum ist es wichtig, zwischen diesem summenden und zuwinkendem Essen zu unterscheiden?
Das ist deswegen wichtig, weil wir leben hier in einer Überflussgesellschaft. Und wir haben Essen, also Fluch und Segen zugleich, nicht? Essen überall. Wir können nicht alles, was hier rumliegt, essen. Es geht einfach nicht, ja, von der Menge mal. Es ist unmöglich. Deswegen ist es wichtig, auch eine Art Unterscheidung zu treffen. Und wenn man eine Essstörung hat oder eben mit dem Thema zu tun hat, dann hat man so eine Liste im Kopf, so das ist erlaubt, das ist verboten. Wir essen idealerweise nur erlaubte Sachen und keine verbotenen. Was dazu führt, dass wir wirklich nur erlaubte Sachen essen, ganz brav, 3, 4, 5, 6, vielleicht 10 Tage, das war mein höchstes 10 Tage. Und dann kommt der Essanfall von verbotenen Dingen, was dann üblicherweise ist, also in meinem Fall war es immer Käse und Schokolade und Kekse. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Verbotene in den Alltag zu integrieren, damit es eben nicht mehr verboten ist und so seine Herrlichkeit verliert. Brot zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Ich habe früher, wenn jemand ein frisches Brot hierher gestellt hätte, in die Küche gekauft hätte, ich hätte das sofort aufgegessen, einen ganzen Kilo ohne Probleme. Und heute hat sich das verändert, weil eben Brot erlaubt ist. Zum Beispiel. Also ich kenne ganz viele Leute, wo Brot das Riesenthema ist, frisches. Und deswegen mit den Summen und Zuwinkern, weil man braucht, wenn man mit seinem Körper auch noch nicht ganz so verbunden ist, man braucht irgendwie so ein bisschen einen Kompass, wo man sich so entlang tut. Wenn man damit so ein bisschen länger schon unterwegs ist, dann muss man sich auch nicht mehr so viele Gedanken machen. Das hört dann irgendwann mal auf. Aber wenn man so anfängt, braucht man eben einen, wo man sich so anhalten kann. Und das ist so ein bisschen so, dass ich eben, okay, da ist ein Kuchen und wenn man eine Essstörung hat, ist es sofort, oh Gott, ein Kuchen, ich darf nicht, sondern dass man dann ein bisschen zurückgeht und sagt, okay, bevor du diesen Kuchen jetzt im Büro zum Beispiel gesehen hast, was hast du daran gedacht? Hast du da an diesen Kuchen gedacht? Nein, da habe ich an meine Arbeit gedacht. Aha, okay. Also es könnte sein, dass dieser Kuchen jetzt dir zuwinkt, dass du den gar nicht wirklich hast, dass das nicht aus deinem inneren Bedürfnis entspringt, sondern dass der dir zuwinkt, eben so richtig ist mich. Dann ist es ganz gut, eben wieder zwischen Reiz und Reaktion eine Pause zu machen. Das heißt, der Reiz ist mich und die Reaktion wäre essen und dann eine Pause machen und wieder rausgehen und sich selbst beruhigen. Das lernt man zum Beispiel eben auch in der Therapie, wie man sich selbst beruhigt, sich selbst beruhigen. Und es geht jetzt nicht darum, dass man diesen Kuchen nicht essen darf grundsätzlich. Es geht darum, dass du ihn dann isst, wenn du ihn wirklich willst. Und wenn du dich dann ein bisschen selbst beruhigt hast und den Kuchen immer noch willst, dann bitte iss ihn. Aber dann isst du ihn mit einer ganz anderen Motivation oder es kann ja auch manchmal lustvoll sein, ja, wenn jemand kommt und dann einen Kuchen mitbringt und ich mir denke, ah ja, super. Kann ja auch was Tolles sein. Ne? Dann isst man den aber aus einem ganz anderen inneren Ort heraus. Und man quält sich dann vor allem nachher nicht mehr so mit seiner Entscheidung.
Ja, sehr, sehr schön. Ich würde noch ganz kurz beim Hunger bleiben und dann runden wir langsam ab. Du hast ja noch, glaube ich, Zeit, oder?
Ich habe Zeit. Ja. Die Frage ist, wie lang das Interview sein kann, ja, damit auch noch die Hörerinnen hören wollen.
Genau, also so Stunde ist meistens ein gutes Maß.
Genau, das habe ich eh gesagt, wenn Interesse besteht, können wir uns gern noch einmal treffen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Das ist irgendwie auch so wichtig am Weg aus der Essstörung, weil man denkt sich immer, ja, und ich muss jetzt irgendwie alle Informationen sofort, wenn ich einmal eine wissende Person treffe, die muss mir das alles sofort sagen. Das hat so irgendwie dann auch so was Bulimisches. Man nimmt irgendwie alles auf und dann kann man es aber nicht aufnehmen. Und so zu sagen, hey, ich bin noch da. Die Information ist noch da. Es rennt nichts weg. Ja,
sehr schön. Ja, unbedingt. Du kannst vielleicht auch noch kurz, ganz kurz erklären für die Hörerinnen, wenn sie sich jetzt diese Folge angehört haben und denken, hey, ich brauche Hilfe und bei mir ist das halt sehr stark über Bücher, aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich brauche andere Hilfe. Du bietest ja auch Hilfe an. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Also vielleicht ist das Beste, man schaut mal auf meine Webseite, die heißt avilo.at, das ist Olivia rückwärts geschrieben, so kann man sich das leicht merken. Also wenn man in Wien oder in der Umgebung ist, kann man eben, also ich arbeite da mit der Rosenmethode, das ist eine Berührungsmethode. Und online arbeite ich auch mit einer Methode, mit der Emotionalkörpertherapie, die ist auch im Buch beschrieben. Und ich führe mit allen Interessentinnen ein Vorgespräch, weil mir ist so wichtig, dass man abklärt, ob das genau das Richtige ist. Weil manchmal, wenn man ganz am Anfang am Weg ist, braucht oft der Kopf noch ganz viel Erklärung und ganz viel Struktur und dass man irgendwie sein Verhalten einordnen kann und so diese ersten Selbstfürsorge-Tools lernt. Und da kommt eben so Therapie und Coaching dann manchmal zuerst. bevor es wirklich Zeit ist, so nur in den Körper reinzugehen, also nur unter Anführungszeichen. Mhm. Weil, also ich mache kein Coaching, ich gebe nicht so, also so, dass ich Lebensberatung mache, da, sondern ich arbeite mit dem Körper und mit den Gefühlen und ausschließlich mit dem, was man spürt. Mhm. Und bei der Rose-Methode eben über Berührung und bei der EKD-Methode über einen Dialog mit den Gefühlen. Mhm.
Dann würde ich dir gerne die zweitletzte Frage stellen. Und zwar, du hast zwei Kapitel zum Hunger. Wie man den Hunger, also einerseits, wie man den Hunger erkennt und wie man die Sättigung erkennt. Und ich finde eben schon alleine das Lesen ist so spannend. Also es gibt ja, du hast es ja so nach verschiedenen Stufen des Hungers strukturiert, dass es wie so anfängt, dass wir so Essensgerüche verstärkt wahrnehmen, bis hin zu ein Ziehen im Magen oder so ein bisschen schlechter, so Geruch, so es wird Zeit für einen Kaugummi. Und dann eben bis zum Heißhunger, also wenn es Schwindel, Unterzuckerungen, so das Magenknurren. Und dann beschreibst du ja, dass es auch den emotionalen Hunger gibt. Und jetzt beim physischen Hunger ist das irgendwie noch klar. Okay. Wie spüren wir, dass da ein emotionaler Hunger ist? Was gibt es da auch so Anzeichen?
Also ich glaube, dass der physische Hunger gar nicht klar ist.
Okay.
Ich glaube, dass das viele Leute gleichsetzen mit, naja, mein Magen knurrt. Mhm. Und das ist es aber nicht. Also es gibt ganz viele Anzeichen davor. Wenn der Magen schon knurrt, dann sind wir schon bei der Alarmstufe rot. Und man sollte unbedingt essen, wenn man noch nicht so heißhungrig ist. Weil wenn man so hungrig ist, dann nimmt sich der Körper alles und zwar im rasanten Tempo. Man sollte unbedingt schon vorher essen. Und da sind wir wieder so bei der Selbstbeobachtung, dass man schaut, was für Anzeichen gibt es noch außer Magenknurren. Also zum Beispiel, dass Essen so interessant ist. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Scham. Weil wenn man eine Essstörung hat und man denkt sich, ach Gott, Essen, Essen. Und dann ist gleich die Schamstimme, ja, du denkst ja schon wieder nur an Essen. Mhm. Und da ist wichtig zu wissen, das könnte ein Anzeichen für Hunger sein. Oder dass man so raunzig ist. Das sieht man zum Beispiel ja auch so schön bei Kindern. Ja, mhm. Das ist ja auch so, wenn ein Kind so, also so, ja, sehr emotional, sehr plötzlich wird, könnte das auch ein Zeichen für Hunger sein. Das ist bei uns Erwachsenen genauso. Und das muss beobachtet werden, und zwar so unterm Tag, so immer wieder so alle paar Stunden, weil das müssen wir erst lernen, wieder, so wie Vokabeln. Ja. Und wenn man den körperlichen Hunger identifiziert hat, kann man leichter den emotionalen davon unterscheiden.
Mhm. Was sind so Anzeichen beim emotionalen Hunger? Gibt's da auch also Magenknurren ist ja sehr universell und beim emotionalen Hunger gibt es da auch sowas oder ist das sehr individuell?
Also es ist immer alles individuell, aber beim emotionalen Hunger, also bei mir ist es so, dann werden meine Augen, also ich kriege einen anderen Blick dann. Dann irgendwie so, und das ist dann so ein Haben, 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 Haben. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn ich was will, weil ich hungrig bin. Das kommt von einem anderen Ort als meinem Körper. Das eine kommt zu mir aus dem Hirn irgendwie. Mhm. Aus so, ja. Dann könnte ich auch irgendwie, also früher war das so, dann habe ich mir auch gedacht, so, wenn sich jetzt jemand mir im Weg stellt, ich renne den dann um. So. Mhm. Und der körperliche Hunger spürt sich irgendwie mehr, ja, von einem anderen Ort auch in meinem Bewusstsein. Also mehr erdiger vielleicht, körperlicher, und der emotionale Hunger ist so mehr so Bedürfnis, ich brauche was unbedingt. Und das eben auseinander zu dröseln, also ich merke gerade, dass es gar nicht so einfach ist, das so zu beschreiben jetzt. Und das ist eben die Aufgabe, dass man das eben auseinander dröselt. Und das ist nicht so einfach.
Ja, und dasselbe gilt ja auch für die Sättigung. Wann merke ich, wenn ich wirklich satt bin?
Und ein wichtiger Indikator, das kann man übrigens auch bei Kindern beobachten, bei kleinen Kindern, die Iris Lastavadane eben hat mir gestern so ein Video geschickt, wo das Kind eben so ganz interessiert, was isst, und dann nachher, dann fängt es an zu spielen mit dem Essen. So, und dann aber will es nicht mehr im Mund haben. Und das ist nämlich bei Erwachsenen auch ähnlich. Das kann ein Zeichen für Sättigung sein, dass man dann irgendwie das Tischgespräch interessanter wird, dass man sich dann schon überlegt, okay, was mache ich denn morgen? Wo gehe ich denn dann hin? oder was tun wir dann? Das kann so auch so ein Zeichen sein für Sättigung, dass das Essen gar nicht mehr so interessant ist.
Was hältst du vom Spruch, es wird gegessen, was auf den Teller kommt?
Ja. Könnte man auch ein bisschen anders interpretieren, dass man eben, also ich mag sehr gerne, dass ich mir wenig am Teller nehme, mit der Erlaubnis, mir immer nachzunehmen. Also ich mag keine Verschwendung, das macht mich ganz, also Verschwendung finde ich ganz schlimm. Also insofern schaue ich, dass ich mir nur wenig am Teller nehme, dass ich weiß, ich esse es auf und kann mir immer nachnehmen. Und den Rest, also ich mache das immer so, wenn ich was koche, dass ich immer ein bisschen mehr koche und das gebe ich dann heiß, fülle ich das in Schraubgläser ein, das vakuumisiert dann und das hält sich dann locker ein paar Tage. So verkommt dann nichts.
Also bei Kindern eher wenig auf den Teller geben, statt dann zu sagen, jetzt isst du auf, auch wenn sie satt sind.
Ja, unbedingt. Also weil, oder ja, man, das, was sie nicht aufessen, die Kinder, ich meine, wir Erwachsenen können das ja oft nicht einschätzen. Also wie sollen wir das dann denn von den Kindern verlangen? Dann, also was ich, also ich habe ja also eben eine Nichte und zwei Stiefenkel, was ich dann halt mache, ist, dass ich das Essen so anrichte auf einzelnen Tellern, dass es nicht vermatscht, dass ich dann eben zum Beispiel, wenn das Ei übrig bleibt, dass ich das eben in einen Schüssel backen kann, dass man es nachher dann nochmal essen kann, zum Beispiel. Ja.
Sehr schön. Zum Schluss noch, Go Hug Yourself ist ja das Thema des Podcasts. Und wir haben viel über Selbstfürsorge gesprochen. Und ich würde gerne von dir noch zum Schluss, wenn du das mit uns teilen magst, gibt es so ein Selbstfürsorge-Ritual, das du so zur Inspiration mit uns teilen magst?
Die Frage hast du mir schon im Vorfeld geschickt, habe ich viel drüber nachgedacht.
Ah, schön.
Kommt zum Schluss das Nein, weil Selbstfürsorge ist für mich verbunden mit mir zu sein. Und das kann immer ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel jetzt ist es für mich Selbstfürsorge, dass ich jetzt hier eine Decke habe, wenn mir kalt ist, dass ich mich wärmen kann, dass ich hier ein Glas Wasser habe, dass ich trinken kann, dass ich immer schaue, dass meine Füße gut am Boden stehen, dass ich mich erden kann, dass ich genug Licht habe. Das ist jetzt hier zum Beispiel hier Selbstfürsorge. Und das ist jetzt nicht so, okay, naja, heute muss ich den Punkt 1, 2, 3 abarbeiten, dann habe ich meine Selbstfürsorge erledigt, sondern es ist immer wieder ein Wo kann ich mich unterstützen und mir helfen, dass es mir gut geht, damit ich dann die Kraft habe, eben meine Arbeit zu machen, mich um andere Menschen zu kümmern. Weil wenn ich die Kraft nicht habe, dann ja, dann funktioniert irgendwie alles nicht.
Wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Olivia. Vielen Dank für deine Zeit und auch für dieses Buch. Das war wirklich für mich sehr, sehr bahnbrechend.
Danke, ich freue mich ja immer, also ja, es ehrt mich sehr, und es freut mich sehr, wenn ich höre, dass eben das, was ich geschrieben habe, irgendwie auch ankommt. Das ist auch der Grund, warum ich es geschrieben habe. Das war so irgendwie so meine Motivation. Und ich habe immer gesagt, wenn ich damit nur einer Person helfen kann, dann ist meine Aufgabe schon erledigt und es waren dann doch ein paar,
ja.
ein paar viele mehr.
Genau. Vielen Dank für deine Zeit. Schön warst du da, meine Gästin heute.
Ja, sehr gerne und liebe Grüße aus Wien.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus.
Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, go hug yourself.